Freak Radio.
Herzlich willkommen, liebe Freunde von Freak Radio. Heute begrüßen Sie am Mikrofon
Dorothea Projek
und Gerhard Wagner. In der heutigen 7. Sendung,
eine Glückszahl,
dreht sich unser Thema rund um Sehbehinderung.
Ja, in unserer letzten Sendung haben wir angekündigt, ein Roundtable-Gespräch zum Thema Kulturstadt Wien. Dieser Beitrag wird verschoben auf die nächste Sendung am 10. Juli.
Wir haben uns vorgenommen, die heutige 7. Sendung zum Thema und zum Anlass zu nehmen, eine kleine Rückschau über die vergangenen Sendungen zu machen. Unser erster Hauptbeitrag ging ums Apollo-Kino. Damals berichteten wir über die Zustände des neu eröffneten Kinos, vor allem, dass man nicht in alle Säle hineinkommt und dass es doch einige Dinge gibt, die nicht so waren, wie man sie sich wünscht. Das hat zu mehreren größeren Demonstrationen und zu einiger Diskussion geführt.
Ja, zum Antidiskriminierungstag wurde das gleich als Anlass genommen, um dort eben eine Protestveranstaltung vor dem Kino durchzuführen. Und Stein des Anstoßes war ja, dass wirklich Millionen investiert wurden in den Neu- und Umbau des Kinos und da auf Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden und behinderten Kinobesucherinnen überhaupt nicht gemacht worden sind.
Mittlerweile haben sich alle Parteien dafür ausgesprochen, dass sich im Kino noch einiges tut. Wir werden weiterhin am Ball bleiben, nicht nur in der nächsten Sendung beim Roundtable-Gespräch vom Kulturstadtrat einiges erfragen in dieser Richtung, sondern auch weiterhin über die Fortschritte nicht nur vom Apollo-Kino, sondern von allen Kinos und Kulturveranstaltungen berichten.
Ja, damit es nicht nur in einem Sinne heißt, Wien ist anders.
Die heutige Musik hat Cornelia Götzinger ausgewählt. Sie hören zunächst Vaya con Dios und nach den News Patricia Kaas.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de chance. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé. Toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Und unser nächster Themenschwerpunkt der vergangenen Sendungen war so das Thema Leben im Heim und Leben in sogenannter Freiheit. Und der Beginn dieses Bereichs war ein Briefwechsel von Franz Josef Hoeinig, wo es um eine unglückliche Liebesbeziehung ging, eines behinderten Mannes, der in einem Heim lebt und eben alle anderen gewusst haben, was für ihn gut ist und über ihn bestimmt haben und er diese Beziehung schlussendlich nicht leben konnte. Dieser Briefwechsel, ja?
Ich habe den Eindruck, du schaust irgendwie so irritiert drein. Stört dich irgendwas?
Naja, wenn ich jetzt weiterdenke an aktuelle Sachen in dem Bezug, das Pflegegeld, das ja eigentlich den Zweck hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eben nicht ins Heim zu gehen, das wird jetzt wieder für die nächsten 2 Jahre eingefroren, obwohl es wohl uns versprochen worden ist, dass das endlich der Inflationsrate angepasst wird.
Und wie lang ist das jetzt schon?
Naja, schon 2 Jahre wurde es nicht angepasst und jetzt soll es die nächsten 2 Jahre wieder eingefroren werden.
Also das heißt ein ziemlicher Realeinkommensverlust, wenn man das dann sieht, 4 Jahre lang keine Erhöhung.
Nicht? Keine Erhöhung, ja, das heißt, dass wir weniger bekommen und ja, das heißt, dass Menschen, die in Heimen wohnen, dann es noch schwerer haben werden, da rauszukommen und ja, das stimmt sehr nachdenklich und ja, betroffene Menschen werden sich einfach was einfallen lassen müssen, um den Protest zum Ausdruck zu bringen.
Gehen wir wieder zur Sendung zurück über die Heimgeschichte. Die hat eigentlich ziemlich große Wellen ausgelöst. Deshalb wurde in der letzten Sendung auch eine Roundtable-Diskussion zu diesem Thema durchgeführt.
Ja, da waren eben 3 Personen im Studio, die wir eingeladen haben, die erzählt haben, wie es ist, Leben im Heim. Dass sie eben versuchen werden auszuziehen, welche Schwierigkeiten sie haben und eben wie es ist, nicht im Heim zu wohnen und wie schwierig es ist, diese Strukturen sich aufzubauen und vor allem die finanziellen Mittel dafür, sich zu erkämpfen.
Eben so hat ziemliche Reaktionen der Beitrag über Integration an einer Wiener Schule ausgelöst. Zum Thema könnte man ergänzen, dass, wie wir berichtet haben, auch Absolventen und Lehrerinnen und Lehrer in Ausbildung sich dort befunden haben. Und gerade bei diesen hat nach ihren eigenen Angaben die Integration und das Modell der Integration viele Denkprozesse und ein großes Interesse an dieser Thematik ausgelöst, was eigentlich von Anfang an nicht unbedingt zu erwarten war.
Ja, ich denke, wir haben jetzt wirklich genug Rückblick gehalten und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit unserem ersten Beitrag und es geht um die Ausbildung von blinden Führhunden in Österreich.
Mobil im Team. Blindenführhunde in Österreich. Der Blindenführhund. Ein oftmals sehr wichtiges Hilfsmittel für blinde Menschen, um sicher durch den Straßenverkehr zu kommen. Zu dieser Thematik hat Joe Knoll recherchiert und war zu Gast bei Sepp Bürger in der einzigen österreichischen Blindenführhundeschule in der Steiermark.
Sepp, wann und aus welchen Beweggründen bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Blindenführhunde auszubilden?
Ja, also wann, das liegt schon irrsinnig lang zurück, also mehr als 15 Jahre. aus welchen Beweggründen einfach das Interesse an der Arbeit mit den Hunden und an der wirklich differenziert feinen Arbeit mit den blinden Führhunden. Das ist ein Gebiet, wo zum Beispiel fast keine instinkthafte Verhaltensweisen zunutze gemacht werden. Diese werden meist unterdrückt bzw. umgewandelt. Und das macht die Arbeit deswegen so interessant, weil der intellektuelle Teil des Hundes damit angesprochen wird. Das war auch das, was mich auch daneben noch fasziniert hat. Und bekannter für mich eigentlich, die blind sind, die, also denen in Gesprächen und so, habe ich dann herausgefunden, wo liegt der Bedarf des blinden Menschen, wo kann der Hund jetzt da helfen und wo muss ich jetzt praktisch und wie muss der Hund ausgebildet sein, vor allem, dass er jetzt tatsächlich Hilfe und keine Belastung ist für den blinden Menschen. Mhm.
Wie läuft nun die Ausbildung eines Hundes zum blinden Führhund hin ab?
Ja, die Ausbildung läuft derart ab, beginnt eigentlich schon bei der Auswahl des Hundes. Es sollen eben, wie schon vorher erwähnt, Hunde genommen werden, die möglichst keinen Jagdtrieb haben, keinen Kampftrieb haben. Also die Triebhandlungen sollen möglichst herabgesetzt sein, wenn überhaupt vorhanden. Und sie sollen ein sehr gutes Merkvermögen haben und eine sehr, sehr gute Arbeitsfreudigkeit. Daneben eben eine Nervenfestigkeit, aber doch eine gewisse Sensibilität gegenüber den Aufgaben, die sie dann als führend praktisch erledigen müssen.
Mhm, du suchst also derart geeignete Tiere aus.
Ja.
Und wie geht es dann weiter?
Ja, nach der Auswahl des Tieres beginnt an sich die Ausbildung insofern dadurch, dass wir den Hund an das Geschirr gewöhnen. Das Geschirr ist ein verlängerter Arm des Menschen. Über dieses Geschirr kriegt der blinde Mensch dann vermittelt, wie sich der Hund bewegt, nach welcher Richtung er sich dreht oder durch Stehenbleiben eben gewisse Hindernisse anzeigt. Daneben fangen wir auch parallel an, den Hund an Linksrand und Rechtsrand zu gewöhnen und danach kommen Gehsteigkanten als potenzielle Hindernisse, Treppen und das wird so weiter fortgesetzt. Beginnen tun wir im ländlichen Bereich, also eigentlich hier bei uns in der Ortschaft und gehen dann Schritt für Schritt mit Ausbildungsstand des Hundes in die Stadt, ja, Großstadt, wo dann Zebrastreifen, Ampeln und eben dieser Großstadtverkehr in Fußgängerzonen und so weiter trainiert werden kann. Eventuell auch, also und auch öffentliche Verkehrsmittel, sodass wir gewährleisten können, dass der Hund in jeder Großstadt auch mit Hilfenahme von U-Bahn und S-Bahn, Straßenbahn, genauso wie den herkömmlichen Bus einsetzbar ist.
Mhm. Und es gibt ja da gewisse Befehle, die dann die Führhundfalter von sich geben müssen, dass der Hund entsprechend reagiert und dann auch gewisse Leistungen erbringt. Kannst du dir ein bisschen näher beschreiben?
Ja, also der Grundsatz ist der, dass wir eigentlich in ganz Europa die meisten Hörzeichen haben als Schule. Die Idee ist daraus entstanden, dass der Hund in der heutigen Zeit sehr großen Anforderungen ausgesetzt ist und ich dem Tier sehr viel Zorres erspare und auch mir selber, wenn ich gezielt Hörzeichen geben kann, also gezielt bestimmtes Objekt, zum Beispiel links zeigt Tür oder links zeigt Weg und nicht einfach nur mit links und rechts auskommen muss. Also wir verwenden nicht wie andere Schulen oft Teletag oder andere Kettenhalsband bzw. Korallenhalsband, würde ich sagen. Mhm. Und andere also Hilfsmittel, die eigentlich vom Tierschutzgesetz her verboten sind. Wir bilden die Hunde derart aus, dass nicht dann später mal der Blinde dann mit Leckerbissen da herumraufen muss, sondern durch Zuneigung, die so weit geht, dass der Hund einen akzeptiert und gern mit einem zusammenarbeitet, weil er auch die Beziehung sucht. Und diese Arbeitsfreude wandeln wir praktisch um und mit Lob- und Streicheleinheiten wird der Hund dann zu seiner Arbeit gebracht.
Nachdem der Hund dann von dir oder deinem Personal und so weiter ausgebildet worden ist, kommen die zukünftigen Führhundbesitzer zu deiner Schule nach Rastal und lernen hier ihren vierbeinigen Begleiter kennen und mit ihm umzugehen.
Ja, das ist richtig, die Leute kommen her, die Hundehalter. Sie kommen aber nicht nur erst dann bei der Einschulung her, sondern auch davor, damit wir uns persönlich einmal kennenlernen. Es ist ja auch sehr wichtig, dass der Hund gezielt für den Menschen ausgesucht wird, denn der best ausgebildete Hund nützt nichts, wenn er mal vom Wesen her nicht liegt, also wenn ich mit ihm nicht zurechtkomme, weil er mal zu temperamentvoll ist oder zu langsam ist. Also das muss einmal stimmen. Und auch die Mobilität des Blinden möchte ich gern kennenlernen, und um so einzuschätzen, also welcher Hund würde zu welchem Menschen dann gut passen.
Nachdem der Blindenführhund nun ausgebildet wurde, muss er vom Kostenträger einer Prüfung unterzogen werden. Hierzu haben wir Frau Dr. Helga Wanitschek, die Führhundreferentin des Österreichischen Blindenverbandes, im Bundesministerium für Arbeit und Soziales befragt.
Es ist im Erlass des Sozialministeriums festgelegt, dass der Hund nur bezahlt wird, wenn das Zeugnis des Österreichischen Blindenverbandes vorliegt. Mhm. Aber und man will das ja auf sehr private Basis abschieben. Mhm. Da sind wir aber gar nicht einverstanden, sondern im Gegenteil, wir möchten keine Querelen, sondern wir möchten, dass öffentliche Stellen sich dieser Sache annehmen. Mhm. Aber wir haben eben einen Vertreter der Kostenträger drinnen, mhm, und auch jemanden von der Bundespolizei bzw. dem Bundesheer. Mhm. Denn es ist ja schwer, das ist alles, wird alles ehrenamtlich gemacht, die Prüfung ist ja kostenlos, und so muss ich also viele Male bitten, dass die Leute wirklich dann sich Zeit nehmen für die Prüfung. Mhm. Es gibt eine Prüfungsordnung, und die Prüfungsordnung, die sieht für die einzelnen Leistungen Punkte vor. Mhm. Es werden die Wege ausgearbeitet nach den Einsatzbedingungen des Hundes. Also wenn jemand sagt, der reist sehr viel, der will überall gehen, dann kriegt er einen sehr schwierigen Weg in Wien. Und wenn jemand sagt, naja, ich gehe mehr oder weniger nur im Dorf oder in der Kleinstadt, ich reise so und so nicht gern, na dann wird man nicht alle Schwierigkeitsgrade da hineingeben. Mhm. Ungefähr ein Drittel der Führhunde muss zweimal kommen. Teilweise wegen der Führfähigkeit, teilweise wegen des Gehorsams. Wir hatten auch schon Hunde, die zuerst in beiden Disziplinen die Prüfung nicht bestanden haben. Dann hat es natürlich sehr großes Tief der Hundeführer gegeben.
Und wie sieht nun das Zusammenleben zwischen blinden Führhund und dessen Hundeführer in Natura aus?
Man muss zwar wohl konzentriert sein, wenn man mit dem Hund geht, aber man braucht sich denn doch nicht um Hindernisse kümmern, zum Beispiel die einfach im Weg stehen, auf Stangen oder Kinderwagen oder Räder, die im Weg stehen. Dann ist zum Beispiel eben auch toll, wenn man jemanden den Weg beschreibt, dann beschreibe ich dem Hund den Weg, das heißt also links zeig Weg, rechts zeig Weg, voran oder ja, zeig Tür oder voran Zebra, voran Bord und solche Geschichten. Ich weiß zwar dann, was da kommt, aber also ich brauche mich trotzdem nicht so auf die anderen Sachen dann konzentrieren, sondern nur auf das, was da jetzt kommt. Und wenn eine Baustelle ist, dann geht es dran vorbei und ist alles ganz relaxed.
Also ich bin sehr zufrieden mit meinem vierbeinigen Freund, mit dem Vero. Und ich habe auch Seminare mitgemacht für Blindenführhundeprüfer. Und da habe ich dann eigentlich erst einen Vergleich gehabt, was andere Führhunde können oder was sie nicht können. Und da habe ich dann auch wirklich bestätigt kriegt, dass ich wirklich einen ganz tollen Hund habe. Also auch im Vergleich zu Schweizer Hunde und auch deutsche Hunde eben. Und ja, es hat sich eben auch bestätigt, also aus bei anderen Hunden aus dieser Schule, die ich auch schon überprüft habe, dass es wirklich ganz tolle Hunde sind und ja, wirklich österreichische Qualität ist.
Sie hören Freak Radio auf Mittelwelle 1476.
Das Thema Blindenführhund hören Sie nun auch unter anderem im folgenden Newsblock.
Vielleicht können Sie sich noch an die vorletzte Sendung erinnern. Dort hat Franz Josef Reinig in der Rubrik der Freak Randstein über den Blindenminister in Großbritannien berichtet. Diesmal hören Sie nähere Details.
Die News wurden von Martin Ladstätter zusammengestellt und von Gerhard Wagner überarbeitet und gelesen.
News aus dem Breitdrucker.
Österreich, Wien. Unruhe um den Nazi-Arzt Gross. Ab den frühen 40er Jahren wurde am Spiegelgrund in Wien behinderte Menschen getötet. Tötung von unwerten Leben, wie es im Nationalsozialisten-Jargon hieß. 1950 wurde der Arzt Dr. Gross wegen Mitschuld am Totschlag zu 2 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Doch der oberste Gerichtshof hat das Verfahren an das Landesgericht Wien rückverwiesen. Das Verfahren wurde aber nicht mehr aufgenommen. Durch die Öffnung von deutschen Archiven in den letzten Jahren verdichtete sich der Verdacht auf Beihilfe zum Mord. Totschlag sei verjährt, war die bisherige Begründung der Justiz. Weil jedoch Mord niemals verjährt, erstattete das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes am 10. März 1997 Anzeige. Professor Neugebauer, der Leiter des Dokumentationsarchivs, begründete dies mit der Notwendigkeit, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Damit könne eingedämmt werden, dass die mörderischen Ideen des Nationalsozialisten Rassehygienegesetzes wiederkehrten, so Neugebauer. Auf die Frage des grünen Abgeordneten Oellinger, warum kein Verfahren eingeleitet worden sei, antwortete Justizminister Michalek, dass die Absicht der Staatsanwaltschaft, diese Anzeige zurückzulegen, vom Ministerium nicht zur Kenntnis genommen worden sei. Fast 50 Jahre nach dem ersten Prozess gegen den Euthanasiearzt Gross stellt so das Ministerium die Weichen für eine Wiederaufnahme. Großbritannien. Der New Labour-Chef Tony Blair setzt nach einem deutlichen Wahlsieg vor mehr als einem Monat ein deutliches Zeichen in seiner Ministerriege. Auch unter den neuen Abgeordneten befindet sich zum ersten Mal eine Rollstuhlfahrerin sowie ein muslimischer Abgeordneter aus Pakistan. Dem neuen Regierungsteam gehören erstmalig ein sich offen zu seiner Homosexualität bekennender Minister, Kulturminister Chris Smith, sowie der erste blinde Minister Großbritanniens, Davis Blunkett, an, der verantwortlich für die geplanten Reformen im Kernbereich Bildung und Arbeit ist. Der blind geborene Blunkett kam als Arbeitersohn in der Stahlstadt Sheffield zur Welt. In der Abendschule erwarb er seine Reifeprüfung und kam über den Stadtrat seiner Heimatstadt, dessen Vorsitzender er schließlich wurde, in die Politik. Landesweit bekannt wurde er, als er 1987 als erster blinder Abgeordneter in das Unterhaus einzog. Mitsamt seiner schwarzen Labradorhündin Lucy, die ihm zu größerer Selbstständigkeit verhilft. Als Mitglied des Labour-Schattenkabinetts saß Blunkett im Parlament, davor stets seine blinden Hündin in der ersten Reihe. Europäische Union. Die neuen Euro-Münzen sollen auch behindertengerecht sein. Das selbstständige Hantieren mit Geld, sowohl in Form von Banknoten als auch von Münzen, ist ein wesentlicher Bestandteil des selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen. Für sehbehinderte und blinde Menschen bedarf es dabei besonderer Unterscheidungsmerkmale, wie etwa Größenunterschiede, Farbe, Oberflächenstruktur und tastbare Symbole. Die verschiedenen Euro- und Centmünzen sollen sich farblich unterscheiden. Die Größe variiert zwischen 16,25 und 25,75 mm. Die Dicke zwischen 1,32 und 2,1 mm. Die 1- und 5-Cent-Münzen sollen einen glatten Rand, 2 Cent eine durchgehende Rille, 10 und 50 Cent sollen eine Riffelung am Rand aufweisen. Das 20-Cent-Stück soll rund, 1 Euro soll eine unterbrochene Riffelung und 2 Euro eine Randschrift haben. Die Euro-Münzen sollen auf einer Seite gleich sein und auf der anderen Seite ein nationales Symbol aufweisen. Die Gestaltung der einheitlichen Seite wurde vor wenigen Tagen vorgestellt. Österreich, Innsbruck. Am 1. März 1997 wurde das Projekt Selbstbestimmt Leben in Tirol im Rahmen der Selbstbestimmt Leben Initiative in Innsbruck offiziell gestartet. Ziel des Projekts ist es, behinderten Menschen im ländlichen Raum von Tirol ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewünschten Umgebung zu ermöglichen. Das Projekt Selbstbestimmt Leben in Tirol arbeitet mit dem Ziel, längerfristig in den 8 ländlichen Tiroler Bezirken selbstbestimmt Lebenzentren aufzubauen, wobei es Aufgabe der Projektmitarbeiter ist, Unterstützung und Beratung beim Aufbau dieser Bezirkszentren zu gewährleisten. Vordergründiges Ziel des Projekts ist jedoch die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen durch die Zuhilfenahme von persönlicher Assistenz. Dabei werden potenzielle Kundinnen und Kunden von den Mitarbeitern von Selbstbestimmt Leben in Tirol besucht, um mit ihnen gemeinsam abzuklären, in welchem Ausmaß persönliche Assistenz benötigt wird. Die Kundinnen und Kunden werden auch über die Finanzierungsmöglichkeit ihrer Assistenz aufgeklärt, die durch das Tiroler Rehabilitationsgesetz weitgehend abgedeckt werden kann. Angeboten wird auch die Vermittlung der Assistenten und Assistentinnen. Dazu besteht die Möglichkeit, sie auszuwählen oder per Zeitungsinserat gezielt nach der Personengruppe zu suchen, die den jeweilig individuellen Bedürfnissen des Kunden und der Kundin entsprechen. Mit der Sozialabteilung des Landes Tirol wurde ferner ein einheitlicher Stundensatz von Selbstbestimmt Leben in Tirol nach dem Rehabilitationsgesetz in Tirol vereinbart, der wegen der Projektfinanzierung so niedrig sein kann, dass selbst ein hoher Assistenzbedarf von Seiten des Landes in der Regel genehmigt wird. Für die Infrastruktur des Projekts entstehen derzeit nur geringe Kosten, da Selbstbestimmt Leben in Tirol in den Räumlichkeiten der Selbstbestimmt Leben Initiative untergebracht ist und deren gesamte Infrastruktur mitbenutzen kann. Die Finanzierung der Projektmitarbeiter ist über eine einmalige Subvention des Landes Tirols gesichert. Für das Projekt wurden nicht verbrauchte und zurückgezahlte Subventionsgelder verwendet. Die Dauer des Projekts ist mit 18 Monaten befristet. Damit wären wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und würden uns über Rückmeldungen freuen. Schreiben Sie uns, von wo Sie uns hören, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat und welche Anregungen Sie für eine der nächsten Sendungen haben.
Unsere Adresse: Radio 1476, Freak Radio, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, Österreich. Nächste Woche hören Sie um 20.30 Uhr die Sendung von Romano Centro.
Freak Radio hören Sie wieder in 14 Tagen, wie immer am Donnerstag um 20.30 Uhr, diesmal am 7. Juli.
Für die technische Unterstützung danken wir wie immer Radio Schöpfwerk und Veronika Pichler und Karin Effinger. Und am Mikrofon verabschieden sich für heute
Dorothea Broschek
und Gerhard Wagner.